Sie singen das Lied von zwei Kriegern. So unterschiedlich wie Licht und Schatten.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Und hier sind eure zwei allerliebsten Lieblings-Leinwandkrieger, die Frau Wollner und der ich. Und heute, meine liebe Anna, werden wir nicht eine einzige Sekunde Zeit verlieren.
Weil wir keine Zeit zu verlieren haben. Wir gehen mit euch ins Kino und reisen gemeinsam mit unserem Gast Jannis Niewöhner zurück ins Mittelalter, ins Tal der Nibelungen, wo er im Kino Siegfried ist und den Drachen erschlagen hat.
Außerdem startet endlich der extrem bewegende Berlinale Film In Liebe, eure Hilde im Kino über die NS-Widerstandskämpfer Hilde und Hans Koppi. Mit Regisseur Andreas Dresen hatten wir schon zum Filmfest das Vergnügen. Jetzt hast du aber auch nochmal Hauptdarstellerin Liv-Lisa Fries zum Gespräch getroffen.
Ja, während du auf der Dokumentale 24 warst, dem neuen Doku-Festival, das haben wir euch letzte Woche vorgestellt und ihr da einen Fanboy-Moment erfüllt hast.
Oh ja.
Ich fand das Foto, was du mir gestern geschickt hast, sehr süß.
Oder?
Du hast nämlich einen der größten Pop-Fotografen der Welt getroffen. Der hat das Foto nicht gemacht, Nein. Das habe ich gesehen, Bleib aber er war drauf, ja. James Hamilton.
So, das war mir ein innerstes Blumenpflücken vom Allerfeinsten, das stimmt. Zuerst aber geht's mit euch und uns gemeinsam weit zurück in der Zeit, bis ins finstere, sogar Frühmittelalter, in eine Geschichte, nämlich das sagenumwobene Nibelungenlied, das schon etwa seit dem frühen 13. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum verbreitet wird und noch früher spielt, Auftritt Siegfried.
Siegfried von Xanten, Sohn König Siegmunds. Unsere Väter waren Verbündete in den alten Kriegen.
Unsere Väter haben fleißig gemordet. Sie haben nicht viel übrig gelassen von der alten Welt.
Wieso seid ihr dann zu uns gekommen?
Gestern war Sturm, heute scheint die Sonne. Und ich will gegen dich kämpfen. Fairer Zweikampf, König gegen König. Meine Krone gegen deine.
Ihr mögt viel herumgekommen sein, aber hier gelten andere Gesetze.
Und was sind das für Gesetze?
Kommt ein König als Freund, stehen ihm hier Schutz und Gastfreundschaft zu. Kommt er als Feind?
Und wer bist du?
Nur ein Diener.
Wie aus dem Nichts taucht Siegfried, gespielt von Jannis Niewöhner, am Hof von König Gunther in Burgund auf, sagt, er sei ebenfalls ein Königssohn und fordert ihn mit ziemlich großer Fresse zum Kampf auf. Damit geht quasi alles los, wir sind in Hagen.
In Hagen in Westfalen?
Das wäre dann die Stadt Hagen.
Nein, Stadt Hagen liegt in Schaumburg an der Lippe in Niedersachsen, Hagen liegt in Westfalen.
Hagen liegt überhaupt nicht, Hagen steht und zwar wie ein Fels im Thronsaal von König Gunther und, beschützt ihn vor dem wild gewordenen Siegfried. Wir sind nämlich nicht in Westfalen und nicht in Niedersachsen, sondern im Kino, im Film Hagen im Tal des Nibelungen.
Ja, schön, dass wir uns wenigstens da mal einig sind. Wollen wir den Eistufis die Nibelungen-Saga mal fix erklären? Ich dachte, ich könnte das Nibelungenlied, also so nach Wagner, in 8 Stunden mal schnell vorsingen zum Beispiel?
Danke, ich mach schon. Wir befinden uns möglicherweise, wir haben nicht so viel Zeit, Tom. Okay. Ich möchte, also, ne, ja. Geh bitte raus singen. Wir befinden uns möglicherweise im 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Es gibt da durchaus unterschiedliche Zeitangaben, weshalb der Film gar keine konkrete zeitliche Verordnung vornimmt. Im Burgundenland in Worms regiert König Gunther nach dem Tod seines Vaters. Das Land ist umzingelt von Feinden. Es scheint sehr auswegslos. Waffenmeister, sowas wie ein heutiger Verteidigungsminister an Gunthers Hof, ist besagter Hagen von Tronje, hier im Film gespielt vom Holländer Gies Naber. Und eben dieser Hagen, der traut dem plötzlich aus dem Nichts auftauchenden Siegfried kein Schwert breit über den Weg und er ist recht nicht dessen komischen Begleiter, einer kindergroßen, aber uralten Sagengestalt.
Er trägt jetzt seine Haut und das macht ihn unverwundbar. Bis auf eine Stelle. Er bringt mir einen Teil von ihm und möchte, dass ich ihm ein Schwert daraus schmiede. Ich nenne es Balmung.
Das ist der berühmte Alberich, eine Gestalt aus der alten Welt, die wohl mit angesehen hat oder haben will, wie dieser großmäulige Siegfried einen, den letzten Drachen erschlagen und in dessen Blut gebadet hat, weshalb er nun unverwundbar ist. Das ist aber nur der Haudegen-Teil der Saga, denn es spielen, wie könnte es anders sein, noch zwei entscheidende Frauen, wichtige Hauptrollen in den testosterongestählten Herzen von Ritter Siegfried, Waffenmeister Hagen und König Gunther, nämlich Kriemhild, Gunthers Schwester, und Brunhild, die barbarisch starke Anführerin der isländischen Amazonen, und ganz nebenbei Siegfrieds Ex.
Berührt dein Blut den Schnee, dann nimmt sie deinen Kopf. Ist es ihr Blut, wird sie mit dir gehen.
Jetzt seid ihr in Sachen gelungen, Saga so halbwegs auf dem Laufenden, den wichtigen Rest erzählt euch der Film ab morgen im Kino, und der ist, jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Großartig, Ausrufezeichen. Wir müssen deshalb ein bisschen lachen, weil wir werden da auch gleich noch mit Janis drüber geredet haben. Anna und ich, wir beide kamen aus dem Kino mit doch großer Verwunderung darüber, wie wahnsinnig gut das alles aussieht.
Weil wir mit ganz wenigen, und muss einen Schritt zurückgehen, ne? Wir sind mit ganz, also ich zumindest,
ja,
aber ich glaube du auch.
Ja, ja.
Wir sind mit ganz wenigen Erwartungen da reingegangen und rausgekommen mit. Es ist ein Vergleich, der hinkt, der ist auch, der totaler Quatsch ist, aber so ein bisschen German Game of Thrones.
Absolut, genau. Ich hatte Game of Thrones, das eine, und zum anderen hatte ich, du weißt, ich bin großer Fan der Serie, ich hatte wirklich richtige Viking-Vibes, was die Szenerie angeht, was die Sets angeht, was Kostüm, Maske angeht. Das ist aber noch nicht alles, denn das haben die, wenn ihr euch erinnern wollt, mit Schrecken, falls ihr es jemals gesehen habt, das haben die in der deutschen Netflix-Serie Barbaren auch versucht. Die haben es auch versucht, aber sie haben ein entscheidendes Ding vergessen, oder sie hatten es nicht, nämlich die beiden Macher der von uns sehr gelobten Serie Der Pass, die nämlich jetzt diesen Film gemacht haben, Hagen im Tal des Nibelungen, und die beiden Jungs haben es irgendwie raus, dem Ganzen hinterher auch noch die entsprechenden Filter zu verpassen, dass das eben hier nicht aussieht wie so eine Kinder- oder Laienschauspielgruppe irgendwo im Teutoburger Wald, sondern dass das wirklich nach Blockbuster, nach Game of Thrones, nach Vikings und nach ganz großem Kino aussieht.
Da muss man, du hast die Macher von Der Pass erwähnt, auch mal, finde ich, dem Kameramann Tribut zollen. Das ist Philipp Peschlow. Der hat sich echt hochgearbeitet. Ich habe den mal kennengelernt bei den Dreharbeiten von Fünf Freunde in der Wüste. Und da waren wir wirklich in der Wüste. Irgendwo in Marokko habe ich tagelang auf der Düne gesessen, hinter der Düne gesessen. Und der hat's halt echt drauf. Ne? Der fängt diese Bilder an. Also das ist ja wirklich schon, bei Der Pass war die Landschaft der heimliche Hauptdarsteller, also die Alpen. Und hier sind's auch die Berge, dieses ganze Setting, der deutsche Wald. Natürlich nicht immer in Deutschland gedreht, da hat man auch viel geschummelt. Janis Niewöhner, der finde ich als Siegfried großartig ist, das Ganze mit einem internationalen Cast, und es ist auch, und da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film diese Woche komplett untergeht, warum auch immer, nochmal als Serie angelegt. Ne? Das Ganze kommt dann ja nochmal im Director's Cut. Jetzt waren, wie lange waren wir im Tal der Nibelungen?
Ich glaube etwas über 2 Stunden,
ja, also
oder?
Fast 3 waren es nicht, aber das Ganze kommt tatsächlich nochmal als Serie. Und da bin ich wirklich nochmal gespannt drauf, wie das denn dann geworden ist.
Sie haben ganz viele Sachen richtig gemacht und schlau gemacht. Sie haben nämlich an wirklich tollen Sets gedreht. Das wirkt alles wie Mittelalter. Es sind Thronsäle gefunden oder wahlweise hergestellt worden, die eine so große Authentizität vermitteln, dass ich wirklich immer wieder das Gefühl hatte, ich bin irgendwo in Königsmund oder wo auch immer. Tolle, große, wirklich leinwandfüllende Sets. Eine ganz close Kamera immer dann, wenn es um diese Rivalität, diese aufkeimende, ja, was ist es? Ist es eine Freundschaft? Ist es eine Rivalität zwischen Hagen und Siegfried? Wahrscheinlich ist es beides irgendwie. Immer dann ganz nah dran, aber im nächsten Augenblick zieht die Kamera weit auf und du hast diese gigantischen Sets. Also guckt euch den sehr gerne jetzt ab Donnerstag auf einer großen Leinwand an. Die Serie Director's Cut mäßig kann man sich hinterher immer noch angucken. Das sollte aber, möchte ich damit nur sagen, keine Entschuldigung sein, sich das Leinwanderlebnis von Hagen durch die Lappen gehen zu lassen.
Nein. Kommen wir nun zu Siegfried.
So, Siegfried himself, der blonde Jüngling, eine Figur in der deutschen Sagenhistorie, die sicherlich nicht unumstritten ist, die vielfach auch überheroisch dargestellt worden ist, eine Figur, die missbraucht worden ist, sowohl von Hitler als auch seinem Lieblingskomponisten Richard Wagner, der ja nun auch zu allem Übel noch Antisemit gewesen ist. Dabei geht, wie gesagt, das vergisst man oft, diese Heldensaga viel, viel weiter zurück. Sie ist erzählt worden oder aufgeschrieben worden im 13. Jahrhundert, ist angesiedelt, wie gesagt, noch früher, so 5. 6. Jahrhundert etwa. Und eine unserer Fragen auch an Jannis war natürlich, wie er mit dieser Figur neu interpretiert jetzt umgeht. Ich habe auf jeden Fall, Jannis, nachdem wir gerade raus sind aus Hagen, nochmal eine ganz neue Definition für das Wort Blutbad für mich entdeckt.
Da wären wir wieder beim Schwimmbad.
So, zack, sind wir wieder beim Schwimmen, aber diesmal in Drachenblut.
Ja.
Wie war das denn eigentlich?
Das war, jetzt kann ich direkt ein Geheimnis verraten, denn nämlich als ich so richtig da drin schwimme, das bin gar nicht ich.
Oh.
Weil da waren wir, das war eine B-Unit, und das haben sie im Studio gedreht. Und währenddessen tatsächlich bin ich durch den Wald nackt, blutüberströmt, durch so einen kalten tschechischen Wald im Januar gelaufen.
Auch schön.
Ja. Stimmt, auch fein.
Was war das Blut? Also das Blut war ja sicherlich, also es das war nicht nur sicher, es war kein echtes Blut, aber woraus ist das mittlerweile?
Irgendeine klebrige Masse, die nervt.
So ein Konsistenzzeug auf jeden Fall.
Ja, ich weiß gar nicht, was das genau war.
Aber wie lange hat es gedauert, bis du es abgekriegt hast?
Das war eine lange Dusche, ja. Das waren mehrere lange Duschen,
glaube ich. Ich habe eh das Gefühl gehabt im Film, ihr habt relativ selten duschen dürfen, oder?
Ja, also wir durften das dann Gott sei Dank doch abends, wenn wir zu Hause waren. Aber vor Ort nicht so viel. Es gab manchmal so einen warmen Whirlpool, wenn zum Beispiel die Szene, wo Siegfried im kalten Wasser ist, mit Hagen auch. Da gab es dann so ein kleines Zelt, wo man sich ins warme Wasser kurz legen konnte, weil ja auch die ganzen Klamotten bei uns immer so nass waren. Wir haben ganz viel auch bei den Kampfszenen so ein Neopren drunter angehabt, ja, weil das sonst einfach nicht gegangen wäre. Ich war auch ständig krank.
Du hast Tschechien gerade schon verraten. Island können wir noch hinten dranhängen als Drehort. Und man sieht schon einigermaßen deutlich, das ist kein Kunstschnee, der da so rumliegt.
Ja, das ist tatsächlich echter Schnee. Wo waren wir denn? Genau, stimmt. In Island waren wir 2 Tage und dann fing es komplett an zu schneien. Ich weiß gar nicht, haben wir in Island im Schnee gedreht? Ich glaube, da gibt es sogar gar keinen Schnee.
Ja, zumindest man sieht in dieser Szene, wo ihr den Fluss entlang geht, dass so Schnee, Griesel oder so, zumindest auf den Bergen. Also jetzt nicht irgendwie so Winter Wonderland, aber man sieht einfach, dass es schweinekalt gewesen sein muss.
Es war wahnsinnig kalt, aber das war so spannend auch an Island, weil genau, da waren wir nämlich in einem Hotel alle, sind morgens aufgewacht und es war einfach so 10 Zentimeter Schnee oder mehr. Und dann sind wir 15 Minuten weiter zum nächsten Drehort und da war nichts mehr. Das war natürlich auch eine Wahnsinnsreise, die so über den Beruf machen zu können.
War das der bisher schönste Drehort?
Ja, schon. Also der magischste und auf jeden Fall, klar. Man hat sowas einfach wirklich noch nicht gesehen. Man denkt ja, man ist ja auf einem anderen Planeten die ganze Zeit.
Reisedreh ist immer so ein Wort, das wiederkommt, wenn Schauspieler, Schauspielerinnen leuchtende Augen kriegen.
Ja.
Ich habe versucht, da irgendwelche Studioszenen im Film zu finden. Entweder waren die sehr gut getarnt, besonders viele werden es nicht gewesen sein.
Es waren tatsächlich einige, aber wie gut, dass man es nicht sieht. Und es war wirklich so gut gemacht. Wir haben so einen ganz tollen Szenenbildner, Matthias Müsse. Die haben ganz viel Arbeit auch da reingesteckt, dass der ganze Stein zum Beispiel in der Festung in Burgund, ne, dass der ganze Thronsaal, das ist alles Studio. Und das wirklich, man ist da reingekommen. Also man geht erst durch dieses Studio und überall siehst du, es sind alles aufgestellte Gerüste und alles hergestellt und fake und dann bist du da drin und fühlst nur am Boden, dass das kein echter Steinboden ist, aber guckst um dich und alles ist eigentlich, fühlt sich nach Realität an. Ja.
Als wir eben raus sind aus dem Film, haben wir uns beide so ein bisschen mit anerkennend hochgezogenen Augenbrauen angeguckt und festgestellt, das sieht wirklich richtig gut aus.
Ach toll.
Da könnte man jetzt schnell wieder beim Klischee sein, aber auch schon gesagt, oftmals ist es leider kein Klischee, denn wenn deutsche Produktionen sich solcher Stoffe annehmen, dann sieht's oftmals hinterher scheiße aus, bis maximal mittelmäßig. Da habe ich mich gefragt, wenn du so ein Buch kriegst und du weißt, was es für ein Projekt ist, wie groß ist denn da, bevor das losgeht, bevor du das siehst, wie gut es dann auch in der Szene aussieht, wie groß ist denn die Angst? Wie sieht das hinterher aus? Wird das wirklich gut? Kann man das vorzeigen?
Ja, der Gedanke ist schon da, oder ich sag mal so, ich kann ihn total nachvollziehen. Ganz viele Leute, die ihn jetzt gesehen haben, kommen auch raus und sagen, wow, sie sind so überrascht, wie gut das ging. Und ich verstehe das, weil es gibt natürlich nicht viele Vorbilder sozusagen aus dem deutschen Raum, ne, sondern ganz viel eher natürlich die großen Blockbuster aus Hollywood, an die man denkt. Und da irgendwie mithalten zu können, ist einfach selten und auch durch die finanziellen Mittel selten möglich. Aber das wusste ich hier schon, dass es ja wirklich die größte Produktion ist, die Konstantin auch je gemacht hat. Also dass wirklich die Möglichkeit, wie gesagt, nach Island zu reisen und so viel im Studio drehen zu können, so viele Komparsen zu haben, das fühlt man ja alles bei so einem Film. Und ja, das, deshalb gab es so ein paar Anzeichen dafür, dass es in dieser Hinsicht ein sonderbares Projekt wird und eins, was so ein bisschen so eine Größe schaffen kann. Und ich bin auch total happy, dass das aufgegangen ist.
Aber macht das bei dir dann nochmal bei den Dreharbeiten einen anderen Druck zu wissen, okay, es ist irgendwie mit der teuerste deutsche Film, es ist parallel auch noch eine Serie, die in der quasi Extended Version auf 6 Folgen irgendwann rauskommt und wenn wir das hier jetzt vergeigen, wird's für alle ziemlich teuer?
Ja, ich meine, klar, weil man, also ich habe immer den Gedanken natürlich, wie alle wahrscheinlich, dass man es nicht vergeigen will und dass man dem gerecht werden will, der Geschichte und vielleicht auch dem, ja, Fantasy-Mittelalter-Epos in diesem Fall. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es immer dann am besten wird, wenn man diesen Gedanken abstellt, ne? Dass man sich einfach auf das verlässt, was im Moment da ist und die Leute, mit denen man es zusammendreht. Da war schon auch so, dass ich wusste, Philipp Stennert und Cyril Boss, die beiden Regisseure, die ja auch Der Pass gemacht haben, sind zwei Regisseure, deren Qualität ganz stark darin liegt, dass sie in der Lage sind, so eine neue eigene Welt mit so mystischen Elementen zu erzählen. Und das Mystische bei dem Film Hagen ist ja auch, finde ich, so spannend, weil es nicht die ganze Zeit auserzählt wird. Es schwebt so immer so ein bisschen mit, schwingt so mit, aber man sieht jetzt nicht die ganze Zeit fliegende Drachen, was total gut ist, finde ich, weil es...
Beste Entscheidung.
Ne?
Beste Entscheidung. Habe ich eben auch gesagt, dass man den Kampf auch, wo Siegfried den Drachen tötet, dass sie den dir oder euch nicht aufgezwungen haben.
Bleibt es in der Serie auch so, weil das waren wir uns nicht sicher, oder ob es da dann quasi...
Ja, es bleibt tatsächlich auch so und ich finde das immer einen spannenden Effekt, weil zum Beispiel Funny Games ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür, dass da geht's ja um Gewalt und die Gewalt wird so spürbar, weil sie nicht gezeigt wird, ne? Und bei uns sieht man natürlich viel von dieser zauberhaften Welt, aber eben nicht zu viel. Das heißt, ganz viel ist noch so der Fantasie des Zuschauers überlassen, die aber wirklich auch, finde ich, angeht und in Schwung kommt, während man den Film guckt.
Kannst du diese Faszination für Siegfried und Hagen, die es ja immer noch gibt, denn nachvollziehen?
Ich kann sie nachvollziehen insofern, da, wie wir sozusagen an die Geschichte rangegangen sind. Also diese Sage, die ja vielen Leuten zumindest so ein bisschen in Ansätzen vertraut ist, aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Ich finde das immer spannend, wenn man eine Geschichte hat, die man kennt und die man dann aber nochmal anders wahrnimmt, wenn man sie durch eine andere Perspektive erlebt. Und das ist natürlich hier die Herangehensweise, dass eben nicht Siegfried, sondern Hagen im Fokus der Geschichte steht und eben auch diese zwei Heldenfiguren, wenn es denn überhaupt welche sind oder wenn überhaupt tragische Heldenfiguren sind.
So, wichtiger Punkt. Total. Denn das ist natürlich die nächste gute Entscheidung gewesen, abgesehen davon nicht zu versuchen, so einen CGI-gesteuerten Drachenkampf zu inszenieren, ist die nächste gute Entscheidung gewesen, dieses Heroische rauszunehmen. Denn natürlich ist dieses ganze Nibelungenlied, die Nibelungen-Saga behaftet. Ich denke, auch da muss man ja heute wahrscheinlich vorsichtig sein, inwiefern man so deutsch-teutonische Figuren noch auf so einen Sockel stellt.
Total. Und das Schöne ist, dass die Möglichkeit bei dieser Sage total nah ist oder total da ist, dass man diese Heldenfiguren brüchig erzählt, weil eigentlich sind sie das. Eigentlich sind vor allem die Männer alle völlig lost, ne? Die sind alle am Suchen und auch so widersprüchlich. Ja, es gibt den Anteil, mit dem wir uns verbinden wollen bei Siegfried, und es gibt irgendwie das Gute. Es gibt aber auch ganz viel, was einen abstößt, ne? Der ist ja extrem egoistisch und selbstzerstörerisch, selbstherrlich, unkontrolliert, unzuverlässig. Also es gibt ganz viele Eigenschaften, die den eben nicht zu einem strahlenden, makellosen Helden machen. Und es gibt trotzdem auch die Suche nach Liebe bei ihm. Aber für mich ist der wie so ein traumatisierter Junge eigentlich, der eigentlich nur in den Arm genommen werden will, der dem viel Leid angetan wurde, der aber auch anderen viel Leid angetan hat und der deshalb nicht mit dem Frieden umgehen kann, obwohl eigentlich das genau das ist, wonach er sich am meisten sehnt. Und das finde ich eine spannende Figur und Dynamik eben mit jemandem wie Hagen, der das komplette Gegenteil ist, ne? Und die beiden, die eine Freundschaft haben, gleichzeitig eine Rivalität miteinander, und wie so oft im Leben ist es auch da so, und das finde ich wiederum gut bei unserer Version der Geschichte, dass in einer Beziehung, dass die auch widersprüchlich sein kann und ambivalent, und dass zwar, dass jemand, der mir gegenübersteht, Freund und Feind sein kann.
Es ist ja so eine auch wahnsinnig universelle Geschichte, die einem nochmal, finde ich, so klar macht, worum es im Wesentlichen geht. Also bei Siegfried ist es dieses Blatt auf dem Rücken. Mhm. Bei Achilles war es die Ferse, die noch heute so genannt wird. Es gab schon in der Bibel die Geschichte von David und Goliath. Also diese Kombination aus Stärke, aber mit einer gleichzeitigen Verwundbarkeit. Mhm. Ist ja auch ein Thema, was jetzt gerade heute wieder extrem aktuell ist. War das ein Thema für euch beim Dreh?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben uns echt total auf die Geschichte konzentriert und natürlich auch die Zeit, aber man hat das immer wieder festgestellt, wie viel das natürlich auch mit unserer Zeit zu tun hat. Es gibt da immer irgendeine Parallele, und ich finde, hier ist es ganz besonders die, dass eben es diese Burgunder gibt, die wahnsinnig, ja, so deren Werte und Lebensweise geprägt ist durch Gerechtigkeit und Treue, Loyalität, Kontrolle und
Fast wie so eine moderne Gesellschaft für die Zeit.
Genau, so ein bisschen so eine Gesellschaft, die versucht gut zu sein, aber auch ganz viele Gefühle dafür zurückstellt. Und all dieser Lebensweise und all diesen Werten gegenüber steht dann eben Siegfried und seine Begleiter, die dann an diesen Hof kommen, eigentlich ja sofort weggeschickt würden, weil man denen nicht traut und weil man auch vielleicht Angst vor denen hat. Gleichzeitig.
Punks. Was denn? Die Punks.
Ja, die Punks sozusagen, genau. Und man will die eigentlich nicht da haben, merkt aber gleichzeitig, die bringen Kräfte mit, die ihnen helfen könnten, gegen die Feinde von außen anzukommen. Und auf einmal entsteht diese sehr spannende oder angespannte Dynamik am Hof, wo so zwei ganz unterschiedliche oder mehrere unterschiedliche Welten miteinander funktionieren müssen, die eigentlich nicht miteinander vereinbar sind. Und das, finde ich, ist natürlich total in unserer Gesellschaft oder in allen Gesellschaften immer schon so gewesen und auch aber im Moment etwas, wo man denkt, oh ja, das sollten wir alle noch mehr lernen, dass wir zusammen funktionieren können und die Unterschiedlichkeiten aushalten.
Aber wie wichtig ist es euch dann gewesen, diese Relevanz für heute in der alten Geschichte zu finden und rauszuarbeiten?
Ich glaube, also da haben vor allem natürlich Cyril und Philipp sich mit beschäftigt, als sie das Drehbuch geschrieben haben. Ich glaube tatsächlich, das ist ja das Besondere an Sagen, dass die irgendwie was Zeitloses auch haben und dass da ganz viel schon drin lag. Aber ja, bestimmt hatten die ein Augenmerk auch drauf, als sie das entwickelt haben, ja.
Hättest du es auch gemacht oder ähnlich spannend gefunden, wenn es so ein, habe ich nämlich gerade dran gedacht, so ein Baz Luhrmann, Romeo und Julia geworden wäre? Also tatsächlich diesen original alten Stoff zu nehmen, wegen des Universellen, das dieser Stoff hat, und das quasi ins Heute zu transportieren?
Sachsen gegen Rheinland-Pfälzer?
Zum Beispiel. Warum nicht?
Aber wie meinst du Baz Luhrmann, einfach sozusagen bunter?
Nee, diese Leonardo DiCaprio, Claire Danes, Romeo und Julia, ja, Geschichte, quasi, ja, was ja wirklich...
Das einfach das, heute spielen zu lassen.
Ach so, die alte Sprache, ach so. In die, also die Gegenwart von vor, oh Gott, der war 98, 97, 97. Ah,
müsste ich, glaube ich, mir das Drehbuch erstmal angucken.
Müsste ich erst lesen. Nein, weil tatsächlich habe ich da dran denken müssen, dass es sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen wäre, weil es ja auch also Wagner-Inszenierungen dieser Wagner-Oper, so rum müsste man es eigentlich sagen, ja. Gibt es ja auch von sehr klassisch bis sehr modern.
Das stimmt.
Ja, auch eine Möglichkeit sein können. So, Regine unterbricht uns rüde an dieser Stelle.
Ganz böse.
Das heißt, wir sollen aufhören, mit dir zu reden, Janis. Das ist wie jedes Mal, wenn wir das tun, sehr, sehr schade. Vielleicht treffen wir uns einfach zum Start der Serie.
Lass uns das doch einfach
nochmal
tun. Ja, ich bin wirklich gespannt, was ihr dann dazu sagt, weil das ist ja echt das Tolle, dass man nicht nur hier einen neuen Blick auf diese sehr bekannte Sage hat, sondern der Blick und die Wahrnehmung der Geschichte sich nochmal verändert, wenn man dann die Serie guckt. Deshalb lass uns gerne wieder treffen dann.
Das machen wir. Danke, Janis Liebe.
Danke euch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kommen wir also jetzt, kleiner thematischer Bruch, aber wie soll man das auch hinkriegen, vom Drachenkämpfer zur Widerstandskämpferin, also von Siegfried Hagen und dem Drachen zu Hilde und Hans Koppi. Die haben auch gekämpft, aber nicht gegen irgendwelche ausgedachten Drachen, sondern gegen leider sehr wahrhaftige Nazis. Und das auch nicht mit Waffen, sondern mit Köpfchen.
Und mit Funkgeräten.
Funkgerät?
Hätte ich dir doch nicht zeigen sollen?
Doch.
Für Nachrichten. An die Freunde.
Den sowjetischen Geheimdienst?
Der Kontakt kam über Aro. Die wollen Informationen von ihm aus dem Luftfahrtministerium.
Was für Informationen?
Das war blöd von mir. Ich will dich da nicht reinziehen.
Was für Informationen?
Na, wo Hitler aufmarschiert. Mit welcher Truppenstärke, wann er angreift und so weiter.
Hilde und Hans Koppi, die lernen sich 1940 kennen, arbeiten gemeinsam im Untergrund in der Widerstandsgruppe Rote Kapelle, werden 42 verhaftet und getrennt und sie bringt im November 42 im Frauengefängnis ihren Sohn Hans zur Welt, also Hans Junior.
Ja, mein kleines Hänschen. Das Däme. Schön, nicht? Ich geb dich nicht mehr her. Du bleibst bei mir. Bei mir.
Ja, und Hans, das ist jetzt kein Spoiler, das steht in jedem Geschichtsbuch, wo zumindest die wichtigen Geschichten drinstehen. Hans wird im Dezember 1942 im Plötzensee erschossen und Hilde kurz darauf 1943 enthauptet. Da war Hans Junior gerade mal ein Dreivierteljahr alt und ihr Gnadengesuch wurde abgelehnt und zwar von Hitler persönlich unterschrieben.
Frau Koppi, Ihr letztes Wort. Sie sind nicht vorbestraft. Ihre Arbeitgeber loben Sie. Sie haben ein Kind. Warum haben Sie also die illegale Tätigkeit Ihres Mannes unterstützt und nicht angezeigt?
Weil ich meinen Mann liebe.
Das Ganze hat Andreas Dresen jetzt verfilmt. Also der Andreas Dresen, der Sommer vom Balkon gemacht hat, der vor ein paar Jahren uns mit Rabir Kurnaz gegen George W. Bush begeistert hat.
Halt auf freier Strecke.
Whisky mit Wodka war jetzt nicht mein Lieblingsfilm mit ihm. Er hat Gundermann ein Denkmal gebaut und der hat ja ein Gespür für ProtagonistInnen, die nicht der Masse entsprechen. Ne? Und dieses Besondere jetzt auch hier in Liebe eure Hilde, finde ich, ist die Struktur des Films. Denn der Film, der klappt eigentlich ja in der Mitte auf. Ne? Der beginnt mit Hildes Verhaftung bei der Erdbeerernte, erzählt eben von der Inhaftierung, der Verurteilung wegen Hochverrats, der Geburt des Sohnes im Gefängnis bis zur Hinrichtung. Und dagegen setzt Dresen dann rückwärts erzählt, ineinander verschachtelt, das Kennenlernen von ihr und Hans Koppi, ihre Liebesgeschichte, dieses Eintauchen in den Widerstand. Und das fand ich, bei all dieser Schwere hatte der Film durch diese Liebesgeschichte auch sowas Hoffnungsfrohes, fast schon Verträumtes. Das hat es jetzt nicht weniger bitter, aber so ein bisschen erträglicher gemacht. Denn
durch die Liebesgeschichte ja, aber auch fand ich durch die Darstellung von Hilde in ihren Situationen, die ganz ohne Hans stattfinden, so wie Liv Lisa es interpretiert hat.
Ja, und es ist ja auch, also es ist ja tatsächlich auch Hilde Koppis Film. Es ist Liv Lisas Film, weil Dresen sie als stille Heldin zeigt, ne, als einen Menschen, der sehr viel Liebe in sich trägt, viel Empathie und mit ihrem inneren Kompass entscheiden kann, was gut ist und was schlecht, was falsch und was richtig. Und der überinszeniert sie nicht als heldenhafte Widerstandskämpferin, sondern als ja ganz unkonventionelle, ganz stille Heldin. Und Dresden, der hat hier das erste Mal mit der Kamerafrau Judith Kaufmann zusammengearbeitet. Die beiden haben sich gemeinsam für so eine ganz ruhige Inszenierung entschieden. Das Drehbuch übrigens wie immer bei Dresden von Laila Stieler. Und die Kamera von Kaufmann ist ganz nah an Liv-Lisa Fries dran. Die beiden vertrauen wirklich in jeder Minute auf ihr schauspielerisches Können, und das können sie auch, und werden durch dieses zurückhaltende Vertrauen auch belohnt durch das Spiel. Denn Liv-Lisa Fries, die spielt Hilde Coppi auch mit so einer ganz unglaublichen, zärtlichen Zurückhaltung, absolut unaufdringlich und still. Also gerade in den Szenen im Gefängnis, in denen sie sich von ihrem Sohn Hans verabschieden muss, den Brief an ihre Mutter schreibt, da ist mir echt ein eiskalter Schauer den Rücken runtergelaufen, und möglicherweise war ich nach dem Film tatsächlich ein emotionales Wrack.
Da möchte ich gar nichts weiter hinzufügen, weil es mir in jedem Detail ganz genauso gegangen ist wie dir bei dieser Berlinale Pressevorführung, in der wir waren. Es gibt zwei Szenen im Film, die ich natürlich nicht spoilern werde, wo ich Gänsehaut am ganzen Körper hatte und einen so fetten Kloß im Hals und mir wirklich die Tränen unaufhaltsam das Gesicht runtergelaufen sind. Ich habe hinterher Andreas Dresen, ich glaube, es war beim Empfang der NRW Filmstiftung, da habe ich ihn im Foyer getroffen, und meine einzige Frage in dem Augenblick an ihn war dann auch nur, wie er es verdammt nochmal immer wieder und hier ganz im Speziellen schafft, mit so leisen Tönen eine so himmelschreiende Ungerechtigkeit zu erzählen. Nehmt euch bitte das große Päckchen Taschentücher mit, wenn ihr am Donnerstag in diesen Film geht, euch in Liebe eure Hilde anschaut. Und das ist in diesem Fall keine Empfehlung oder keine Bitte, sondern das ist eine Arbeitsanweisung.
Ja, und ich hatte noch das große Vergnügen, du hast Andreas Dresen auf der Filmstiftung getroffen. Ich hatte ihn auf der Berlinale auch gesprochen. Aufgespart hatte ich mir tatsächlich Liv-Lisa Fries, die ich sehr, sehr mag, sehr, sehr schätze, auch schon sehr, sehr lange kenne. Und deswegen war es mir tatsächlich ein ganz persönliches Anliegen, sie jetzt nochmal zu diesem ganz, ganz bewegenden und tollen Film und ihrer großartigen Leistung selbst zu sprechen.
Ich habe eben beim Warten unten mein Handy in der Hand gehabt und habe mich ein bisschen auf Instagram verloren und habe gesehen, dass im SZ-Magazin eine neue Kolumne ist, mhm, von einer Jungschauspielerin, die den Durchbruch noch nicht geschafft hat und von Casting zu Casting tingelt. Mhm. Fand ich erstmal vom Ansatz her total spannend. Ja. Ich möchte dir jetzt nicht unterstellen, dass du den Durchbruch noch nicht geschafft hast, aber ich frage mich, für eine Rolle wie Hilde, zitiert Andreas Dresen da zum Casting oder ruft er dich direkt an und sagt, ich hätte da was?
Eigentlich beides. Also ich wurde quasi angerufen, wurde gesagt, ich hätte da was. Und dann war so Fußnote, würdest du zum Casting kommen? Und ich fand das aber ehrlich gesagt total gut, weil ich auf jeden Fall auch introvertierte Anteile in mir habe, aber ich verbalisiere schon viel mehr. Also im Ausdruck und in meinem verbalen Ausdruck bin ich auf jeden Fall viel extrovertierter als Hilde Coppi. Und das wollte ich selber mal auch ausprobieren, wie sich das anfühlt, ob das geht. Und früher habe ich mich immer irgendwie so über Castings so innerlich aufgeregt und dachte immer, oh, ich muss mich jetzt immer wieder beweisen. Und mittlerweile sehe ich es eigentlich mehr so, dass ich denke, also die gucken mich an, aber ich gucke die ja auch an. Also habe ich Interesse, mit denen zusammenzuarbeiten. In dem Fall war es natürlich so, dass irgendwie Andreas Dresen einer der Regisseure ist, die mein Spielverständnis, die mein Filmverständnis auch mitgeprägt haben. Also der stand natürlich ganz oben auf meiner imaginären Liste, also mit Filmen wie Halbe Treppe oder Sommer vorm Balkon, Wolke 9. Ich finde, das sind alles unglaubliche Filme, halt auf freier Strecke, die, glaube ich, gerade auch für SchauspielerInnen sehr, also er hat einfach einen unglaublichen Blick fürs Spiel und natürlich auch für die Geschichten, aber er ist einfach sehr an Menschen auch wirklich interessiert. Und also es war sozusagen beides. Es gab den Anruf und da gab die Aussage, dass er das gerne mit mir machen würde. Und dann bin ich aber auch zum Casting gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da sonst noch so waren. Das wird dann immer so ganz, das ist dann so ganz geheim. Man sieht da niemand anderen. Und und dann gab es danach relativ schnell die Aussage, dass es nach wie vor für ihn so ist, dass er sich freuen würde, wenn ich das mache.
Aber hast du nach einem Casting schon mal eine Rolle abgesagt, weil du gemerkt hast, mit dem Regisseur oder der Regisseurin, das wird nichts?
Habe ich schon gemacht.
Ja. Bauchgefühl her.
Ja, und nicht nur Bauchgefühl, sondern auch ganz konkret zu merken, okay, wir sprechen nicht unbedingt die gleiche Sprache oder wir suchen vielleicht was anderes. Das hat ja, also zum Beispiel bei diesem Film muss ich der Regie vertrauen. Also es ist ja, ich begebe mich ja in sehr außergewöhnliche Situationen und da muss ich mich menschlich und auch professionell ganz sicher fühlen. Und ja. Was das war der Fall in dem Fall.
Ich will jetzt auch keine Namen wissen, um Gottes Willen. Aber was war es hier neben Andreas Driesen? Also was war es an der Figur der Hilde Koppi, dass du gesagt hast, du gehst das Wagnis ein?
Mich hat auf jeden Fall interessiert, also vielen ist ja die Figur Charlotte Ritter aus Babylon Berlin sehr bekannt. Und die ist mir natürlich auch sehr bekannt und sehr präsent. Und diese... Ich überlege die ganze Zeit, ob ich sowas sagen würde, wie sie ist eigentlich das Gegenteil. Also sie ist eigentlich ein bisschen das Gegenteil von Charlotte, außer was das Herz angeht. Also sie haben beide auf jeden Fall ein großes Herz. Vorhin hat jemand gefragt, ob die sich denn verstehen würden und ich glaube schon. Aber mich haben diese leisen Töne interessiert. Also gerade in der heutigen Gesellschaft finde ich das total wichtig, weil ich selber auch ehrlich gesagt ein bisschen dem Irrtum oder Irrglauben aufgesessen bin, dass man extrovertiert und cool und performativ sein müsste, sobald man sich auf, ich sag jetzt mal, Bühne als Metapher, also in irgendeine Form von Präsentation begibt. Und ich finde, das ist was, was mir das Gegenteil erzählt. Also ich erinnere mich selber immer, dass ich auf einem Konzert von Agnes Obel war im Admiralspalast. Ich kenne sie auch privat und sie ist eher eine sehr schüchterne und introvertierte Person. Und irgendwie habe ich dann so erwartet, naja, auf der Bühne wird sie dann wahrscheinlich nicht so sein. Da wird sie wahrscheinlich trotzdem ein bisschen eine kleine Show machen. Und sie war genauso. Sie war genauso wie immer. Sie war ruhig, hat wenig gesagt und hat ihre Musik gespielt. Und das hat mich irgendwie berührt und auch getroffen auf eine Art, weil ich eben so dachte, ja, es muss auch, glaube ich, nicht immer alles so laut sein und nicht immer alles irgendwie so perfekt sein wie auf Instagram. Und da finde ich halt diesen Film total wichtig und finde es auch einfach schön, dass ein männlicher Filmemacher wie Andreas Driesen sagt, er will sich mit einer Frauenfigur beschäftigen und er setzt ganz gezielt, also arbeitet wie ja schon öfter mit der Drehbuchautorin Laila Stieler zusammen, nimmt aber auch eine Kamerafrau, also um auch wirklich nochmal visuell einen weiblichen Blick darauf zu haben. Das waren auf jeden Fall Sachen, die mich alle interessiert haben daran und einfach zu merken, Andreas ist jemand, der so, also das sozusagen, es ist für mich ein absolutes Match als Künstlerin, weil ich eben auch an dieser Menschlichkeit interessiert bin und an der Komplexität. Und das hat Andreas absolut auch. Also er spart nichts aus. Er spart keine, es gibt irgendwie keine Farben, keine Gefühle, keine auch unschönen Dinge, die nicht ausgespart werden, die aber nicht dramatisiert werden, nicht emotionalisiert werden, sondern es ist so, also Lars von Trier ist natürlich ein ganz anderer Filmemacher. Trotzdem drängt sich für mich immer, ich muss immer an Breaking the Waves oder Dancer in the Dark von Lars von Trier denken oder auch Hunger von Steve McQueen. Also Filme, die überhaupt nicht schonen, die aber einen, also die das einfach so zeigen.
Aber ihr schont ja auch nicht. Also es gibt diese eine Szene, der Abschied von ihrem Kind. Da war ich ein Wrack danach. Also das ist auch, ich meine, ich habe den Film, wann habe ich den gesehen? Anfang Februar. Mhm. Und jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch.
Hast du ihn nochmal geguckt?
Habe ich ihn nicht nochmal geguckt, aber ich glaube, ich könnte, also ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal könnte. Also nicht, weil der Film mir nicht gefallen hat, sondern weil, also dieser Abschied und dieser Gang, wie war das für dich, das, also auf der einen Seite zu spielen, aber auf der anderen Seite dann auch den Abstand davon wiederzufinden?
Also es gibt unterschiedliche Szenen, die für unterschiedliche Menschen schwierig sind. Also da gibt es ja eine ganze Palette von Szenen. Also für manche ist das schwierig, wenn sie da diese lange Zeit steht, bevor dann der Name aufgerufen wird und sie hingerichtet wird und man vorher alle anderen Namen hört. Wenn das Kind weggegeben wird, der Abschiedsbrief an die Mutter, dem sie dem Pfarrer diktiert. Für mich persönlich war total schwierig, dieses Gnadengesuch, dieses abgelehnte Gnadengesuch, was von Hitler persönlich unterschrieben war, in der Hand zu halten. Da hat es mir total die Füße weggezogen, weil es so real wurde. Ich denke heute mittlerweile, dass mich sogar auf eine Art vielleicht geschützt hat, dass ich kein Kind bislang habe, weil Menschen, die da am Set waren, also vor allen Dingen Mütter, denen hat es bei der Szene auch, also das ging gar nicht mehr.
Also als ich ihn gesehen habe, war meine Tochter, glaube ich, ähnlich alt. Und ich hatte, ich wusste nicht, ob ich jetzt gehen muss oder ob ich sitzen bleiben kann.
Ja, also ich finde das total verständlich und ich glaube, es gibt auch keinen Grund, sich diesen Film öfter anzugucken, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, man kann den einmal sehen und viel mitnehmen und auch, ich würde auch durchaus sagen, man darf sich auch im Verhältnis dazu 32 lustige Filme ansehen, um wieder, also das ist ja auch unter anderem deine Frage, wie kommt man denn wieder auf irgendwie gute Gedanken, und ich glaube, das ist auch total wichtig, sich da auch wieder rauszuholen und sich damit zu beschäftigen, wo soll es denn irgendwie hingehen und worum geht es denn auch dabei. Und natürlich geht es in dem Film auch, also er ist ja auch eben so asynchron erzählt, also es wird ja auch immer wieder die Liebesgeschichte von Hilde und Hans Koppi erzählt und dass es da auch um ganz viel Menschlichkeit und Liebe und Wärme geht, aber in einem faschistischen System. Und das ist natürlich extrem und tut weh.
Du hast gerade gesagt, in der einen Szene hat sie selber den Boden unter den Füßen weggezogen. Ein Filmdreh ist ja viel abstrakter als das, was wir auf der Leinwand sehen, oder viel intensiver. Vor allem ist mittlerweile irgendwie, Film ist teuer und ihr habt nicht viel Zeit. Wie viel Raum hast du bei so einer Szene, um dann auch wieder metaphorisch gesprochen aufstehen zu können?
Also jetzt innerhalb dessen habe ich nicht so viel Zeit, um wieder aufzustehen. Das sind dann eher Sachen, die ich dann nach Drehschluss machen muss. Also entweder am Drehtag, wenn wir fertig sind, oder wenn der ganze Dreh fertig ist. Am Drehtag selber bin ich schon sehr damit beschäftigt. Und das meinte Andreas Dresen selber jetzt auch, dass sie ein bisschen einen Fehler in der Struktur sozusagen gemacht haben, wie wir gedreht haben, weil wir haben halt mit dem ganzen schönen Teil angefangen und haben dann am Ende nur noch im Gefängnis gedreht. Und das war ehrlich gesagt sehr anstrengend, weil wir haben dann ja jeden Tag solche Szenen gehabt. Also wir haben, was ich gerade alles aufgezählt habe, den einen Tag gebe ich mein Kind weg, den anderen Tag sage ich meiner Mutter, dass ich zu Tode verurteilt bin. Also das war schon ganz schön extrem. Also sich davon zu distanzieren, sage ich mal, ist beinahe unmöglich, und deswegen kann ich sowas auch nicht so oft machen und möchte auch das gar nicht so oft machen. Und da geht es, glaube ich, um so Existenzielles im Leben, womit man sich, glaube ich, immer mal auseinandersetzen muss. Aber bitte nicht 365 Tage im Jahr, das ist nicht zu stemmen.
Es ist eine total plakative und eigentlich auch total doofe, aber trotzdem auch, finde ich, eine relevante Frage: Warum ist es gerade heute so wichtig, die Geschichte von Hilde Koppi zu erzählen?
Ich glaube mal generell, was ich meinte in der einen Hinsicht, dass es, glaube ich, eine interessante Sache ist, sich damit zu beschäftigen. Wir entdecken ja immer mehr, dass es eigentlich viel mehr gibt als zum Beispiel heteronormative Beziehungen oder nur männlich und weiblich oder ein Patriarchat. Also wir entdecken ja auch, dass es non-binäre Menschen gibt, überhaupt das Thema Gender. Sind ja unheimlich wichtig. Und so ist es, finde ich, auch total wichtig zu sagen, es gibt vielleicht auch nicht nur extrovertierte Menschen, sondern es gibt auch introvertierte Menschen. Es gibt nicht nur Heroisches, sondern es gibt auch Leises, und es ist deswegen nicht weniger kraftvoll. Und natürlich sind wir auch gerade wieder politisch in Situationen, also nicht natürlich im Sinne von im natürlichen Sinne, sondern ich sage natürlich, weil es sich so darstellt, dass es so ist, dass man sich vielleicht immer wieder damit beschäftigen muss, wie entsteht denn Fremdenfeindlichkeit, wo kommt das her, was hat das für Ursachen, was hat das gerade in Deutschland auch schon mal alles verursacht, und wir da auf gar keinen Fall jemals wieder hinwollen, sollen, dürfen. Da ist jedes Verb einzusetzen, was wir uns ausdenken können, und deswegen ist es natürlich extrem wichtig, sich das vielleicht einfach auch nochmal, da reden wir einfach nur von, also das ist ja einfach nur absolut schrecklich, menschenverachtend und grausam und nicht wiederholenswert, und überhaupt hätte es gar nicht passieren sollen.
Aber übertragen aufs Heute, wie wichtig ist es heute, Widerstand zu leisten oder eine starke Meinung zu vertreten, introvertiert oder extrovertiert?
Ja, ich glaube, dass es wichtig ist. Also ich glaube, dass es so oder so wichtig ist, sich ganz klar gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen jede Form von Gewalt gegen Menschen auszusprechen. Also das ist für mich total wichtig und selbstverständlich. Ich glaube, damit komme ich immer so ein bisschen in Konflikt, weil es für mich eigentlich selbstverständlich ist. Weiß nicht, also ich muss da immer irgendwie an mein Philosophiestudium denken und an Nietzsche, der irgendwie gesagt hat, so das Fremde ist auch in einem selbst. Also ich glaube, das ist ja auch das Ding. Es hat ja auch ganz viel mit Projektion zu tun und mit Dingen, die wir in uns selbst eigentlich nicht begreifen. Und das auf andere projizieren und den anderen dafür verurteilen, was wir eigentlich einfach nur nicht begreifen. Und ich glaube, das, was wir nicht begreifen, das ist wichtig, aufzuhören, das zu abzulehnen, sondern das zu umarmen und sich damit auseinanderzusetzen.
Wann bist du als Schauspielerin am verletzlichsten, am verwundbarsten?
Ja, ich glaube tatsächlich in so Sachen wie zum Beispiel bei Hilde Koppi, weil dadurch, ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich mich über Worte und über einen Ausdruck, also auch über einen verbalen Ausdruck, sicherer fühle, weil ich sozusagen, also indem ich meine Unsicherheit vielleicht auch ausdrücken kann und sagen kann, ich weiß jetzt hier gerade nicht weiter oder irgendwie so. Und das macht sie ja nicht so richtig, sie verbalisiert nicht so viel. Das heißt, ich bin auf jeden Fall schon, dann bin ich verletzlich und dann bin ich auch darauf angewiesen, dass ich mich gut vorbereite und dass ich mir die Intuition dieser Figur erarbeite. Genau, also ich würde sagen, theoretisch bin ich quasi im Spielen immer extrem verletzlich, weil ich aus mir herausgehe. Natürlich bin ich immer irgendwie da, aber ich bin nicht wirklich ich sozusagen. Und verletzlich bin ich als Mensch natürlich sowieso auch immer. Also das ist schon so, aber so das sehe ich auch so. Und ich versuche eigentlich, wir sind ja alle die ganze Zeit verletzlich. Und das ist auch okay. Sozusagen. Also es darf nur nicht ausgenutzt werden. Also das ist natürlich auch das Ding, dass es wichtig ist, für mich zu erkennen, weil ich bin gerne sehr offen und finde das schön, wenn das so float mit Menschen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo es für mich dann die Herausforderung ist, zum Beispiel anzuerkennen, hier muss ich vielleicht eine Grenze setzen. Hier muss ich mich vielleicht doch aktiver beschützen.
Wir haben eben schon ganz kurz, als die Mikros aus waren, darüber gesprochen. Du bist quasi gerade vor den Dreharbeiten der 5. und letzten Staffel Babylon Berlin. Wird es leichter von Staffel zu Staffel? Was ist einfach nur noch so Charlotte Ritter überstülpen und los?
Also es ist insofern auf jeden Fall leichter, als dass ich Teams gut kenne. Ich freue mich auch ehrlich gesagt total drauf. Also wir haben ja darüber geredet, irgendwie wie schwer In Liebe eure Hilde war. Und das habe ich jetzt als ich die Drehbücher für die 5. und letzte Staffel gelesen habe, gemerkt, okay, das ist jetzt für mich nicht so, ich komme nicht in so existenzielle Situationen. Gleichzeitig kommen wir natürlich auch der Machtergreifung von Hitler näher und es entwickelt sich auch mehr Wett leichter. Es ist natürlich immer präziser rausgearbeitet worden, was ist das für ein Look, was ist das für ein Style, der erzählt wird. Und ich glaube, darin gibt es eine immer größere Entschiedenheit und Klarheit und gleichzeitig weiß ich auf jeden Fall bei der letzten Staffel und immer war es so, okay, wir müssen trotzdem total wach sein und dürfen uns jetzt hier nicht so reinsitzen im Sinne von alles ist klar. Das ist so das, was eine Qualität von Dingen ausmacht, wenn man sich immer, aber es soll ja auch so bleiben, dass es ihnen gefällt und auch das, was wir immer gemacht haben, hat ja ganz viel Akribie und ganz viel Substanz und insofern ist es wieder auch etwas, was trägt, aber das bedeutet nicht, dass ich mich darin ausruhen kann.
Aber vielleicht auch so ein Lichtblick, also nicht Lichtblick, aber dass es irgendwann auch vorbei ist, oder?
Ja, ich freue mich darauf, dass wir das so zu Ende erzählen. Ja. Und für mich ist es natürlich auch was ganz anderes als sonst, weil ich in meinem Beruf habe ich halt immer ein Projekt, das ist eine gewisse Zeit und dann ist es irgendwie vorbei. Und bei Babylon weiß ich immer, okay, das ist jetzt ein halbes Jahr im Prinzip, also ein knappes halbes Jahr ist das im Grunde mein Leben. Und das ist irgendwie auch mal erholsam, so eine lange Struktur zu haben, weil sonst ist bei mir da alles immer sehr viel unstrukturierter. Und da freut ein weines und ein lachendes Auge.
Dankeschön.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, und jetzt, wenn ich einen Trommelwirbel hätte, ich würde ihn...
Warte.
Trommelwirbeln? Ah, die Frau Wollner Trommelwirbel für uns. Denn jetzt ein Kunstgriff an dieser Stelle. Wenn es bei euch gerade Mittwochabend 22 Uhr irgendwas ist und ihr eine Stunde Film im Livestream auf Deutschlandfunk Nova hört, dann ist diese Folge hier jetzt für euch zu Ende, wegen Pünktlichkeit und Nachrichten gleich um 23 Uhr. Dann allerdings lohnt es sich für euch, den Podcast auch noch zu hören, denn da werden wir beide jetzt gleich einfach überziehen und das machen wir heute aus gegebenem Anlass. Also den Radiohörenden an dieser Stelle, passt auf euch auf, macht keinen Quatsch, bleibt oder werdet wieder gesund.
Nächste Woche eine neue eine Stunde Film, dann mit The Room Next Door, dem Venedig-Gewinner von Pedro Almodovar und der sehr guten Serie Schwarze Früchte mit Showrunner Lamin Leroy Gibber.
So, und bis dahin, ne, wisst ihr Bescheid. Nix gucken natürlich, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Das ist so aufregend.
Warte, ich mach nochmal den Trommelwirbel.
Mach den Trommelwirbel nochmal. So. Es ist wirklich das erste Mal in der Geschichte von Eine Stunde Film, dass wir nach Hauptsache es flimmert einfach noch weitermachen.
Ich habe das Gefühl, wir machen was total Verbotenes.
Machen wir auch. Wir sagen es keinem.
Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und so. Ne? Wo warst du, mit wem und warum?
So, ich war auf der Dokumentale 24, die wir euch ja vergangene Woche vorgestellt haben, also dem neuen Doku-Festival in Berlin, bei dem es aber für sehr viele Filme und Veranstaltungen auch online und Streaming-Pässe gibt. So wie auch für das Event, auf dem ich eben gestern war, eine Masterclass von Fotografie, Legende, Ikone, wie auch immer, James Hamilton.
Ich kenne deine nicht mehr ganz so heimliche Leidenschaft für Fotografie. Was macht Hamilton zu einem der ganz Großen?
Allein schon die Tatsache, dass er vermutlich alle wichtigen Pop- und da ja vor allem auch Schauspiel-Ikonen der vergangenen 50, 60 Jahre vor der Kamera hatte. Der Mann ist mittlerweile 77. Nicht zuletzt, weil er seit Jahren schon Set- und Stillfotograf von Wes Anderson ist, also an ganz vielen Wes Anderson-Filmen die Sets, die Fotos gemacht hat. Und in dessen Filmen, das wusste ich bis gestern Abend tatsächlich nicht, auch ganz oft sehr witzige kleine Nebenrollen hatte, meist als, tada, Fotograf.
Ja, das kannst du dir wirklich nie ausdenken.
So, oder? Also der hat wirklich viel fotografiert dort, hat auch mega tolle Bilder, ganz berühmte Bilder über die Jahre von Bill Murray und all den anderen Anderson Regulars gemacht. Auch das ist natürlich toll, wenn du da einen Set-Fotografen hast, der immer wieder kommt, der dann in seinem Stil auch über die Jahre zeigt, wie sich die ganzen Schauspielenden in seinen Filmen halt auch verändert haben. Er hat unter anderem, also über die Wes Anderson-Kooperation hinaus, mit die besten Fotos, die es gibt, gemacht von Jack Nicholson, von einem noch sehr jungen Martin Scorsese. Er hat wunderschöne Bilder auch von so Diven wie Meryl Streep und Charlotte Rampling gemacht. Da habe ich jetzt im Durchblättern auch nochmal gedacht. Das sind oft so Fotos, die kennen wir aus Zusammenhängen. Wenn du, wenn du tolle Bilder von früher von Schauspielenden siehst, dann sind ganz viele dieser Fotos von James Hamilton gemacht worden. Er hatte Legenden wie Gregory Peck oder Christopher Walken oder Spike Lee vor seiner Kamera, aber eben auch abseits der Schauspielerei Bob Marley, Muhammad Ali, James Brown, den ultra-kamerascheuen Lou Reed, von dem ist überliefert. Der hat es gehasst, fotografiert zu werden, und James Hamilton hat ein sehr berühmtes Foto von Lou Reed gemacht, auf dem er lacht. Es gibt Menschen, die behaupten, das sei das einzige Foto, das es überhaupt gibt, auf dem Lou Reed lacht. Oder auch, und den habe ich extra an den Schluss gehängt, denn zu dem Treffen mit ihm werden wir gleich noch eine ganz besondere Geschichte hören. Er hat Alfred Hitchcock porträtiert, mit dem er 1972 mal für satte 3 Stunden alleine in einem Hotelzimmer war.
Ja, davon können wir heute nur noch träumen, wir mit unseren 4 Minuten Interview-Junket-Terminen, wenn wir es überhaupt haben und nicht per Zoom mit den Menschen reden müssen.
So, und genau davon hat James dann gestern Abend auch erzählt. Wirklich mega spannend zu hören, wie sich, also auch aus seiner Perspektive, die ganze Szene, die Branche und darüber hinaus auch Amerika und speziell seine Heimat New York über die Fotografie Jahrzehnte so verändert haben. Und das Schönste ist, ihr findet diese Masterclass von gestern auf dem YouTube-Kanal der Dokumentale. Wenn ihr nicht wie ich gestern live dabei sein konntet, dann müsst ihr einfach bei YouTube nur nach Masterclass James Hamilton suchen, dann habt ihr es direkt.
Also James Hamilton hat so viele Stars in seinem Leben getroffen und fotografiert.
Ja, danke. Denn genau, eben nicht nur, das ist ein Teil seiner Arbeit gewesen und das macht ihn als Fotograf so außergewöhnlich. Der hat jetzt nicht nur in teuren Hotels abgehangen und so sich das berühmte Futter vor die Linse zerren lassen von irgendwelchen Hiwis, hat er sowieso nicht. Er war immer alleine unterwegs, hat alles selbst organisiert, hat sein ganzes Equipment, also auch Lampen oder teilweise einfach so Bettlaken, die er im Hintergrund aufgehängt hat, wenn er in einem Hotelzimmer einfach mal eine weiße Wand haben wollte, hat das alles selber gemacht für die vielen Magazine und Zeitungen, für die er gearbeitet hat. Er war parallel und außerdem nämlich lange und viel als Fotoreporter unterwegs, hat also echte Street-Photography-Ikonen geknipst, hat auch heute immer noch, wenn er irgendwo unterwegs ist, auch jetzt hier in Berlin, seine Kamera bei sich, immer in der Jackentasche, also Kamera, kein Smartphone, und war auch viele Jahre in Krisengebieten dieser Welt unterwegs. Und in den Situationen, das hat er gestern erzählt, da hat er gelernt, den richtigen Moment zu erwischen, denn
Er fotografiert nie Serie, also nie so ein Da-da-da-da-dang, wie man es heute an roten Teppichen permanent hört. Macht er nie und nirgends. Er macht nur Einzelbilder. Und daher sind seine Fotos auch wirklich oft so krasse Momentaufnahmen, weil er das einfach kann, diesen Moment erwischen. Jeder Fotograf weiß, wie wirklich extrem schwer das ist. Seine Bildausschnitte bleiben immer so, wie er sie fotografiert hat. Da wird nie gezoomt und neu zugeschnitten. Deshalb heißt der sehr tolle Dokumentarfilm über ihn, der ab dieser Woche übrigens im Kino ist, auch Uncropped. Das ist nämlich der Fachausdruck dafür.
Also damit kommst du jetzt um die Ecke, ja? Das ist auch noch ein Kinofilm über ihn heute, diese Woche an. Vielen Dank für diese nicht ganz unwichtige Info.
Ja, Entschuldigung, ich bin halt noch so ein kleines bisschen im Fanboy-Fieber. Es kann sein, dass ich das jetzt bis jetzt zumindest kurz vergessen hatte. Also Uncropped, die Doku über den großen James Hamilton. Jetzt in ausgewählten Kinos. Dazu gibt's die knapp 90 Minuten Masterclass von gestern Abend mit ihm über sein Schaffen auf YouTube. Und danach durfte ich dann mit ihm sprechen. So ein bisschen Bar-Atmosphäre, in Anführungszeichen Aftershow. Es ist ein bisschen laut im Hintergrund, das merkt ihr gleich. Man versteht aber alles trotzdem sehr gut und ich wollte euch diese absolute Ikone eben nicht vorenthalten. So, tschüss, Frau Wollner, haben wir eben schon gesagt.
Ja, tschüss.
Dann gehören die letzten Worte dieser eine Stunde Film James dem Großen.
So, James Hamilton is with us, which is an honor and a pleasure. It's good to have you. Hello.
Thank you. Glad to be here.
What was the last picture, the latest picture that you've taken?
Just wandering in the park here in Berlin, actually. I can't remember specifically, but I took a bunch of pictures in the park.
So this is what you usually do when you go anywhere on this planet. You have your camera with you and you just shoot kind of automatically?
Yes, I have a small Ricoh camera. I don't crop the pictures, but I try to get perfect frames, perfect composition with that camera and wander the streets.
First time I was listening up was when I heard you say that there is something in your brain that tells you when to shoot. Could you explain that?
Well, I grew up painting and drawing. I never intended to be a photographer, but I think, and I fell into photography, most of my life seems to have been accidental. I mean, I fell into 5 different staff jobs in New York City, but I was very deliberate the way I took pictures, and specifically did not want to crop because I cared very much about the composition. And I think because I had an art background, that was part of it too, or mostly part of it, because I grew up painting and drawing, and I cared very much about the composition.
You shot so many iconic pictures over the years. What would you say makes a good photograph?
I think the spontaneity of the moment. I think if you can capture the character of the person, the sense of a presence that in my case, working in newsprint, that pictures that jump off the page, where you really get the spirit of the person, was probably what I was aiming for, even in those 10 minutes. So I was grateful if it worked out, and very often it did. So, I was sort of pretending in a way as though nobody knew anything about this person, so I was trying, and I wanted them to know as much as they could about this person, and that was my goal.
Can an iconic picture be staged? Can it be set up? Or would you say at least 90%, maybe more, of the iconic pictures have been snapshots, have been spontaneously taken?
Well, that's a good question, because somebody like a photographer like Annie Leibovitz, who didn't often catch pictures on the fly, would normally have plenty of time. Her photos are often like productions, and they were very, I would say, staged very often. And she had lots of assistants working. Yeah, there was an interesting difference between somebody like me versus that kind of a production. And they're both valuable ways of taking pictures. They could be, hers were quite beautiful and illuminating in her way. But I actually liked the challenge of working very fast and working spontaneously, trying to catch a moment, and that kind of and that completely came from my work in the street. You know, if I had any training in photography, it was working fast, spontaneously, and being surprised all the time in the street. And that's what I was looking for. I carried that into every portrait shoot I ever did, I think. And for instance, the Alfred Hitchcock picture, and got moments that nobody had ever seen, really. So it really very much came from the spontaneity of work with street photography.
The everywhere and permanent constant use of smartphones as cameras, is that something, when you see it in the streets, something that annoys you in a way, doesn't even matter at all? What do you think about that development?
It doesn't matter at all to me. Using a camera is a much different process now, because people have different expectations. The camera phones are so prolific that if one is using a camera, then one might be suspicious of where that photograph is going to go or something. I don't know. It becomes maybe a more secretive, less public process of work of taking pictures. So, and I've been challenged here and there by parents of children that I'm taking pictures of, because they're wondering where that picture is going to go, and I don't know if they would be challenging somebody with a camera phone, because everyone's taking pictures of camera phones. The other thing about camera phones is that it inhibits good pictures of street life, because everyone is so engaged with the camera that makes street life difficult to capture in any unique way, because everyone is so isolated.
So one last question for today, because we're just running out of time. Otherwise, I could sit and chat with you for another 5 hours, I guess. What is, because we are a film podcast, I have to ask this, what is the best thing about being a still photographer for Wes Anderson?
Well, with Wes or anybody, the best thing, and I've worked with a number of different directors, most often with Wes, who's a wonderful director to work with. Having been on movie sets, I think the two best jobs are the director and the still photographer, personally, because I have a great autonomy. And nobody's telling me what to do or breathing down my neck, and I can wander around and treat the whole process as though I were making a documentary film or documentary story about the making of a film. And so Wes loved that idea too, and allowed me to, wanted me to do that, do it that way. So that was great. I had enormous support that way. And with Wes's films, he has his own band of actors, and they're all great friends. And so that's a unique experience too, because I knew everybody, and it was wonderful.
Totally believe that. James Hamilton, a pleasure and an honor talking to you. Thank you very much for being on Eine Stunde Film.
Thank you.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.